SR1 Europawelle. Abendrot.
Zu Gast heute Abend Ordnungstrainerin Heike Hagenau. Ordnung ist das halbe Leben, sagt man gerne. Und wie sieht die andere Hälfte aus? Chaos. Viele wollen gerne Ordnung schaffen, nur wissen sie einfach nicht, wo sie anfangen sollen. Ordnung ist lernbar, sagt Heike Hagenau. Wir fragen, wo hört Ordnung auf und wo beginnt das Chaos? Was ist noch normal und ab wann ist man ein Messi? Wie kann ich mich innerlich und äußerlich von Ballast befreien, Freiraum schaffen? Im Kopf, im Haus, in meinem Leben.
Ordnung. Wir alle lieben sie mehr oder weniger. Wir alle wissen, dass wir Ordnung halten müssen, und zwar daheim, auf der Arbeit, aber auch vor allem im eigenen Kopf. Das sage ich mir immer wieder. Wie können wir die Ordnung erhalten, wenn sie verloren ist und das Chaos ausbricht? Was müssen wir tun? Meine Gesprächspartnerin heute Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich, ist Heike Hagenau. Hallo. Ja, Sie haben 3 Mantren entwickelt. Das erste Hagenausche Ordnungsmantra heißt jedes Ding an seinen Platz. Was heißt das genau?
Ja, das heißt, wir überlegen, wo ich diesen Gegenstand am besten aufbewahre. Es geht nicht darum, wo ich ihn am besten finde, sondern wo ich ihn wirklich benutze, wo ich ihn brauche. Und das ist für jedes Teil in meiner Wohnung eigentlich ganz einfach. Ich brauche ja nur zu fragen, hallo, liebes Teil, was auch immer du bist, ein Buch oder ein Werkzeug, liegst du hier nur rum oder wohnst du hier schon? Und wenn dieser Gegenstand,
sehr schön, ja,
wenn dieser Gegenstand wirklich bei mir wohnt, dann hat er eben seinen Platz. Und an diesem Platz kommt er auch zurück, wenn ich ihn benutzt habe. Das ist ganz wichtig, denn Unordnung entsteht eben vor allem dadurch, dass diese Plätze noch gar nicht definiert sind. Ein Ding wohnt mal hier oder mal da und ich muss es mir dann oft mühsam zusammensuchen oder muss es vielleicht neu kaufen, weil ich es nicht so schnell finde.
Klassische Situation ist, man kommt von der Arbeit oder vom Einkaufen heim, stellt die Tasche hin und hat noch vielleicht den Hund dabei und den Schlüsselbund und das Handy und so weiter und so weiter. Und dann, ha, wo ist das Handy? Ich muss los. Oder der Schlüssel, um Gottes Willen, ich bin in Eile. Also Schlüssel immer ans Schlüsselbrett zum Beispiel.
Ja, ganz genau. Da hat er dann seinen Platz und ich werde ihn auch dort immer wieder finden. Und nicht nur ich, möglicherweise wohnen ja auch in der Wohnung noch mehr Leute und die sind froh und dankbar, wenn der Gegenstand wieder an dem gleichen Platz zurückgekommen ist, wo er ihn vermutet.
Und die Post vom Finanzamt bitte nicht zum Altpapier, ne?
Besser nicht. Also das könnte sein, dass da irgendwie eine Aufforderung ist, ihr Konto freizuräumen, weil da so ein großer Betrag eingehen soll oder dass sie eine Steuererklärung jetzt zum endlich abgeben möchten.
Und wenn man heimkommt in der Diele oder auf dem Arbeitsplatz oder in der Küche, auch einen festen Platz vielleicht sogar fürs Handy?
Ja, auf alle Fälle, denn sie wollen sich ja nicht jedes Mal selber anrufen, um zu hören, wo ihr Handy gerade
sich herumtrollt.
Stimmt,
das machen meine Kinder immer. Mhm.
Ja, genau. Das ist ja auch zum Glück so. Ich kann auch mein Telefon, mein Festnetzapparat anrufen. Ja, aber schneller geht's, wenn ich weiß, wo es ist.
Vor allem, dann kostet es nicht unnötig noch einen Anruf.
Richtig.
Und von dieser Regel, jedes Ding an seinen Platz, gibt's keine Ausnahme.
Naja, also so ganz streng sehe ich das nicht. Es ist auch mal schön, so ein gemeinsames familiäres Suchen. Aber ich muss mir diese Mühe ja nicht machen. Ich habe ja doch in meinem Tagesablauf immer schon recht wenig Zeit. Und wie viel Zeit wir mit Suchen vergeuden, das ist enorm. Also es gibt Untersuchungen, dass in einem normalen Büro, wenn da keine gescheite Ablage ist, jeder Arbeitnehmer in der Woche 2 Stunden sucht nach Papieren. Und ich möchte den Chef wissen, der das gutheißt, dass seine Mitarbeiter pro Woche 2 Stunden nur herumsuchen.
Also erstes Hagenausches Ordnungsmantra, jedes Ding an seinen Platz. Das zweite heißt, Gleiches zu Gleichem. Was steckt da dahinter?
Ja, da steckt dahinter, dass ich ähnliche Dinge am liebsten an einem gleichen Platz finden möchte. Also, wenn es zum Beispiel um die Schlüssel geht, die Sie eben genannt haben, dann wäre es auch gut, wenn der Autoschlüssel und der Zweitautoschlüssel und der Kellerschlüssel und der Garagenschlüssel und die Schlüssel für Omas Wohnung auch an dem Schlüsselbord hängen. Das ist also, alle Schlüssel würden an einem Platz sein. Ich merke, Sie lachen, Herr Helm.
Nein,
kennen Sie
nicht
das von sich?
Also Bücher nicht in den Kleiderschrank und die neuen Socken nicht in die Küche, ne?
Ja, wobei natürlich jeder selber entscheidet, was ist gleich und gleich. Wenn ich mir vorstelle, für eine Bastelarbeit brauche ich Farbe und Pinsel und Leinwand, dann ist das quasi ein Werkobjekt. Dann gehört das für mich zusammen. Das würde ich vielleicht in einer Kiste aufbewahren. Ein anderer sagt, nein, ich muss aber die Pinsel alle beieinander behalten, auch die für Seidenmalerei und die fürs Grobe. Und jemand anders sagt, ich arbeite projektbezogen. Also da kann man sich eben entscheiden. Und das ist wichtig, dass alle dabei mitreden dürfen. Was heißt Gleiches?
Und in einer Familie, wo es mehrere Personen gibt, mit mehreren Sammlungen für DVDs, CDs, Bücher und jeder hat seinen Kleiderschrank, da muss jeder diese Regeln für sich beachten, ja?
Richtig. Also so wird man am einfachsten miteinander leben können. Und ich denke, die, die in dieser Wohnung die Ältesten sind, die dürfen die Regeln auch aufstellen und dürfen die Grenzen setzen bis dahin, wo die Jungen dann gehen dürfen.
So, wir haben noch ein drittes haargenausches Ordnungsmantra. Weniger ist mehr. Das finde ich gut, ja.
Ja, in der Regel haben wir ja zu viel. Also wenn wir überlegen, wie viel Dinge beispielsweise eine bäuerliche Familie um die letzte Jahrhundertwende, um 1900 hatte, das sind nämlich etwa nur 120 Gegenstände. Und da ist das gute Kleid und ein Alltagskleid und ein Topf und ein Löffel alles schon mit bei. Und ich würde mal sagen, 120 Gegenstände, da kommt manch eine Frauenhandtasche drauf.
Ja, das kann sein.
Und neuere Zählungen haben nachgewiesen, dass jeder Mensch etwa 30.000 Gegenstände hat. Das ist ein Durchschnitt. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die deutlich mehr haben und es gibt auch eine Menge, die etwas weniger haben. Nehmen wir mal 30.000. Das sind eine ganze Menge Teile. Und viele Leute, die ein Problem mit der Ordnung haben, sagen, ich habe zu viel. Es kann aber nur weniger werden, wenn ich einen Teil davon aus meiner Wohnungstür rauslasse.
Darüber sprechen wir gleich mehr. Das finde ich gut. Weniger ist mehr. Das müssen wir vertiefen. Also, drei haargenausche Ordnungsmantras gibt es. Jedes Ding an seinen Platz. Gleiches zu Gleichem und weniger ist mehr. Wir sprachen eben über eines ihrer wichtigsten Mottos, muss man sagen, das haargenausche Ordnungsmantra, weniger ist mehr. Und im Vorgespräch haben Sie einen ganz schönen Satz gesagt, braucht man 25 Pappkartons. Wieso kommen Menschen überhaupt zu 25 Pappkartons?
Ja, das ist ja ganz einfach. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, man möchte Geschenke verpacken, man möchte vielleicht auch Päckchen schicken an die Lieben, die man nicht zum Fest darum um einen herum hat. Brauche ich so viele Pappkartons? Vielleicht reicht mir auch die Hälfte. Denn ich brauche natürlich in verschiedenen Größen, große, mittelgroße, kleine, sehr große, nur wie viele wirklich. Und ich schlage dann vor, in der Regel reicht es, wenn man die Hälfte davon hat. Wenn man die Hälfte davon weggibt, denn ist dieser Karton noch gut? Ja, natürlich, er ist noch gut, es geht keine Gefahr von ihm aus und man könnte ihn ja auch verwenden. Aber stellen Sie sich lieber die Frage, ist er noch gut für mich? Denn das kann sein, dass das einfach schon zu viel ist. Und wenn ich jemand anderen eine Freude damit machen kann, wenn jemand anders das wertschätzt, vielleicht nicht den Pappkarton, aber eine Menge von Kleidern zum Beispiel, dann kann ich sowas auch sehr viel leichter weggeben. Und dann ist auch im Kleiderschrank weniger deutlich mehr.
Also 25 Pappkartons führen mich bei einer Frau zu 250 Kleidern. Brauche ich 250 Kleider?
Dann heißt es, dass Sie fast jeden Tag ein anderes Kleid anziehen werden könnten, ja.
Aber wie, jetzt mal ganz seriös, was würden Sie einer Frau raten, die sagt, ich weiß zwar nicht, was ich anziehen soll, aber die ganz offensichtlich viel zu viel Klamotten hat, weg mit der Hälfte, was würden Sie raten?
Also da sollte man sich überlegen und nach dem Motto handeln, ich habe in meinem Kleiderschrank bestimmt eine gewisse Menge, von der ich aber doch nur einen ganz kleinen Teil sehr gerne anziehe und auch zu fast allen Gelegenheiten tragen kann. Denn das meiste von dem, was da drin hängt, passt nicht gut. Ich fühle mich damit nicht gut. Es ist vielleicht die falsche Farbe oder der Anlass, zu dem ich das gekauft habe, war so ein besonderer, der kommt auch so schnell nicht wieder. Mhm. Und man sollte sich auf die Sachen konzentrieren, die man wirklich sehr häufig anzieht, also eigentlich die Lieblingsstücke. Und die können wir alle an einem relativ kleinen Regal abzählen. Also
regelmäßig ausmisten, glaube ich, das leuchtet jedem ein. Aber vielleicht, wie wäre es mit so einer Regel, das frage ich Sie jetzt, dass man sich fragt, wann habe ich dies und das letzte Mal gebraucht? Eigentlich schon ewig her, also weg damit?
Ja, ganz genau. Denn wenn ich es wirklich lange nicht angezogen habe, dann hat das ja seinen Grund. Denn dann ist es nicht das Richtige für mich. Oder es war so eine ganz besondere Gelegenheit, also den schwarzen Anzug, den Sie zum Glück nicht oft zeigen müssen, weil in Ihrer Familie und Ihrer Verwandtschaft alle gesund und munter sind. Aber irgendwann kann es sein, dass man den dann braucht für einen traurigen Anlass. Also
oder das, für eine Hochzeit.
Für einen glücklichen Anlass, genau. Richtig.
Also regelmäßig ausmisten oder sich überlegen, andere Frage, wie lange muss ich irgendwas aufheben? Steuerbelege oder sowas?
Ja, das ist ganz wichtig, denn da sind wir alle als brave Steuerbürger verpflichtet, unsere Belege, die wir vorgelegt haben, auch über eine gewisse Zeit aufzuheben. Denn es könnte ja sein, dass da nochmal was geprüft wird. Also gerade jetzt in Rentnerhaushalten, die jetzt besonders häufig ein Anschreiben bekommen, jetzt doch mal eine Steuererklärung zu machen, da kann es dann schon sein, dass man da auch ein paar Jahre zurückgehen muss. Und dann ist es wichtig, man hat diese Belege noch, nicht, dass man geschätzt wird. Die Schätzung ist in der Regel zugunsten des Finanzamtes, aber nicht zu meinen eigenen Gunsten.
Könnte man vielleicht Kartons machen mit Verfallsdatum, also 10 Jahre zurück und dann ab in den Müll?
Ja, ganz genau. Das ist das Beste, was Sie machen können. Sie packen alle die Belege, die Sie nur für irgendjemanden aufheben sollen, in einen Karton, schreiben deutlich drauf, ab wann Sie das entsorgen können, und am 01.01.2025 freuen Sie sich darüber, dass Sie das wegtun können. 2025 ist zu weit. Also sagen wir mal, die Steuererklärung von 2010 haben Sie in 2011 gemacht und Sie haben auch alle Nachzahlungen, Einsprüche und so weiter, ist alles durch, dann können Sie das mit Ablauf des Jahres 2011 plus 5 Jahre für Normalbürger entsorgen.
Und beschriften, das haben Sie gerade gesagt, da bringen Sie mich auf was. Viele Leute haben ja Kisten und Kasten, aber steht vorne nichts drauf. Also ja. Kisten auch beschriften.
Ja, ganz wichtig. Nur so können Sie ja hineingucken in diese Kiste, ohne dass Sie sie aufmachen. Das ist also eines der wichtigsten Sachen. Einfach draufschreiben. Sie können auch in einem Schrank die Regalbretter beschriften. Das gibt ganz kleine Schildchen dafür oder diese Beschriftungsgeräte und schon sehen Sie, was da ist. Und jemand anders kann es genauso bedienen.
Sie müssen Gedanken lesen können, weil damit habe ich mit den kleinen Schildchen am Bücherregal vor kurzem angefangen, wo Zeitschriften übereinander liegen, damit ich überhaupt weiß, was da ist. Und dann haben Sie mir noch einen Satz gesagt, als wir uns unterhalten haben, während der Musiktitel lief: Wenn was reinkommt, muss was rausgehen. Das finde ich gut.
Ja, das ist die Plus-Minus-Null-Regel. Die kann man zum Beispiel aufs Bücherregal anwenden, aber auch auf den Kleiderschrank. Wenn ich mir ein neues Teil kaufe, ein neues Buch, einen neuen Hosenanzug, dann muss dafür ein altes Teil gehen. Am besten das gleiche Teil. Also ich rangiere einen Anzug aus und ich rangiere ein Buch auf. Nicht nur so eine dünne Broschüre, sondern bitte auch ein richtiges Buch. Und dann habe ich mit 1 plus 1 minus, also 1 kommt, 1 geht, habe ich 0 Wachstum.
Meine Damen und Herren, und vor allem ihr lieben Messis, merkt euch, wenn was reinkommt, muss was rausgehen. Aber auf die kommen wir ja noch im Laufe der Sendung. Talk heute Abend, das Thema Ordnung, Chaos, Messi. Wir sprechen mit Heike Hagenau, Ordnungstrainerin aus Saarbrücken. Frau Hagenau, wir haben jetzt viel auch über Zuhause gesprochen, wie das so ist mit dem Kleiderschrank und wie viel Pappkartons und ich weiß nicht, was die Leute so alles ansammeln. Schauen wir doch mal auf den Schreibtisch zu Hause oder im Büro. Einer Ihrer Kollegen, Ordnungstrainer, vielleicht habe ich es auch im Fernsehen gesehen, das war sehr plastisch, der sagte, was länger als 4 Wochen auf dem Schreibtisch liegt, einfach wegwerfen. Finden Sie das auch?
Ich denke, man kann davon bestimmt vieles gehen lassen, aber man hat ja doch noch so ein leichtes Gefühl, eventuell könnte es ja noch für irgendwas wichtig sein.
Ja, das ist also bei mir leider ganz häufig so.
Ja, besser ist es, man guckt es nochmal durch. Es gibt da eine ganz einfache Möglichkeit, wie man das auch recht spannend halten kann. Ich nenne diesen Trick die Rolle rückwärts und ich nehme dafür einen Papierstapel und drehe ihn um 180 Grad herum. Das bedeutet, das Älteste liegt jetzt oben. Und das ist auch schon einer der Tricks da dran, denn über das Ältere kann ich in der Regel sehr viel leichter entscheiden. Wenn das eine Einladung ist zur Weihnachtsfeier, wunderbar, ich gucke aufs Datum, war aber 2010. Ist also wirklich,
soll's geben, ja.
Hat sich überholt. Und genauso kann ich dann über viele Dinge einfach sehr viel leichter entscheiden. Auch weil ich das Blatt jedes Mal umdrehen muss, ist der Überraschungsmoment ja auch noch da. Ich bin motiviert, es zu tun, diese Papiere durchzusehen. Und die Regel hat gezeigt, dass davon also die Hälfte mit Sicherheit schon abgelaufen, überflüssig, sich selbst erledigt hat oder einfach nur ein Hinweis war, dass ich etwas tun sollte, was vielleicht schon längst erledigt ist. Also diese Rolle rückwärts kann man wirklich mal ausprobieren.
Und wenn man dann aussortiert hat, dann nimmt man den Stapel in die Hand und legt ihn wieder in die Ecke, oder?
Wenn ich den Stapel nicht ganz durchgeschafft habe, dann drehe ich ihn wieder um und das Aktuelle kommt von oben drauf, ja.
Nein, aber ich denke, es wäre doch sicher vernünftig, dann das, was man dann nochmal in die Hand genommen hat, auch gleich in den richtigen Schuber oder in die richtige Ablage oder ins Regal oder wohin immer hinzumachen. Ist das so?
Ja, ist halt einfach sehr viel leichter, wenn ich es gleich mache. Wenn ich das nicht ansammle und einen ganzen Stapel abarbeiten muss, sondern wenn ein Brief zu mir hereinkommt, ein Schreiben meiner Versicherung beispielsweise, ich gucke drauf, überlege, muss ich damit etwas machen? Ja, ich muss was machen, ich muss was bezahlen, dann tue ich das. Oder ich muss es nur abheften. Also ich spreche davon, dass wir uns bei den Papieren beim Posteingang von einer Fee helfen lassen können. Die Fee schreibt sich F-E-E und genau diese Buchstaben können wir zur Postbearbeitung nehmen, denn F wäre fortwerfen. Das ist die erste Möglichkeit.
Gut, ja.
Der nächste Buchstabe ist das E, ich erledige etwas. Oder das zweite E wäre dann einsortieren, also abheften.
Ich kenne noch ein E, entsorgen.
Ja, das ist kollidiert mit dem F, okay. Fortwerfen.
Da haben Sie recht. Kann man Ordnung eigentlich lernen? Sie reden jetzt, wie man so schön sagt, so schlau daher, aber es ist alles ganz wichtig, alles völlig vernünftig und einsichtig und dann macht man es trotzdem nicht. Der Mensch ist schließlich fehlerhaft.
Ja, und aber Menschen sind formbar. Also ich finde, wenn man Löwen dazu bringen kann, durch einen Feuerreifen zu springen, nämlich weil sie eine Belohnung danach bekommen, dann kann ich auch jemanden, der sich mit seinen Papieren nicht so gerne umgibt, dazu bringen, dass er das wieder gerne macht, indem ich ihm eine Belohnung verspreche. Wenn ich in Privatbüros gehe, dann bekommen die Leute nach getaner Arbeit immer ein Tapferkeitstoffi. Also das ist ein kleines Bonbon, das spornt an, beim nächsten Mal wieder mitzumachen und es kommt einfach als nette Geste an und ich kann mir ja auch selbst die Belohnung versprechen. Wenn ich diese verflixte Steuererklärung jetzt an diesem Wochenende zusammenbringe, dann gönne ich mir einen schönen Blumenstrauß, einen Besuch in der Sauna oder etwas anderes.
Dieses Gefühl der Befreiung, das habe ich zum ersten Mal bei meiner Diplomarbeit erlebt und erlebe ich regelmäßig bei meiner Steuererklärung. Danach fühle ich mich unglaublich befreit und das ist für mich schon die Belohnung. Aber erzählen Sie doch mal, wenn Sie, was sind das für Leute? Wie ist Ihre Praxis? Sie haben es eben gesagt, wenn Sie in ein Büro gehen, schreit dann jemand um Hilfe oder der Chef sagt, also der kriegt es gar nicht mehr geregelt, die Hagenau muss kommen?
Die Chefs haben mich noch nicht so im Programm, dass sie mich verdonnern, sondern in der Regel sind es Privatleute oder kleinere Firmen, die mich rufen, gerade Selbstständige, die mit dem Papierkram etwas überlastet sind. Und ja, ich komme dann hin, wir schauen uns den Tatort an, da wo die Menschen gerne eine Verbesserung hätten. Das kann ein Keller sein, das kann ein Kinderzimmer sein, es kann aber auch eine Bücherwand sein. Und dann schauen wir, wo wir hingehen können mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also manchmal reicht ein Beratungsgespräch aus und die Leute bekommen also dermaßen Input, dass sie die Motivation haben, das alleine durchzuziehen. Oder ich komme ein-, zweimal vorbei und dann ist der Kleiderschrank aber auch durchsortiert und im Keller ist wieder Luft und es ist einfach ein gutes Gefühl wieder dann da in den Räumen.
Gibt's da auch harte Fälle, wo gar nichts geht?
Also die harten Fälle, da sprechen Sie dann schon das Problem der Messis an, die rufen mich in der Regel nicht selber, sondern da sind es mehr die Verwandten oder Freunde, die anrufen, fragen, was kann ich denn da machen? Und ich kann vor allem den Tipp geben, was man nicht machen soll, Druck ausüben auf die Leute. Denn es ist sehr schwer. Messi ist ja schon eher etwas, ich will nicht sagen, der Mensch hat viel gesammelt, vielleicht hat er auch Dinge gesammelt, die in unseren Augen wertlos sind, aber in seinen Augen sind sie ja nicht wertlos. Das heißt, die müssen etwas hergeben, was sie mit viel Akribie zusammengetan haben. Und da geht ein Stück von ihnen selbst und das muss gut begleitet werden. Also nicht umsonst ist das auch eine Arbeit für Therapeuten und Verhaltenstherapeuten oder Psychotherapeuten, die brauchen einfach mehr Unterstützung. Wenn es dann aber darum geht, der Mensch ist bereit loszulassen und wir sind uns sympathisch und arbeiten dann miteinander, dann geht das auch. Und dann muss halt einfach Stück für Stück rausgetragen werden.
Unsere Sendung heißt ja auch Ordnung, Chaos, Messi, quasi eine negative Steigerung. Sie haben es jetzt so ein bisschen geschildert, Messi. Ab wann beginnt das denn? Ab wann man sagt, ach, der ist ein Messi. Ab wann beginnt das denn Ihrer Meinung nach?
Auch das kann ganz individuell sein. Also es kann sich jemand zum Beispiel als Mini-Messi bezeichnen, weil er einfach nicht sehr häufig aufräumt und aber das in einer Gewaltaktion, bevor Freunde kommen, ja durchaus auf die Reihe kriegt. Oder es ist jemand ein Papier-Messi, das ist auch ein beliebter Begriff. Ich habe ja eigentlich Ordnung, aber mit meinen Papieren, da bin ich gar nicht zufrieden. Oder es ist jemand vielleicht auch ein Zeitmessi. Das sind die liebenswerten Freunde, die, da kann ich schon drauf wetten, dass die bestimmt eine Viertelstunde zu spät kommen. Aber das darf man dann bei denen auch nicht einplanen, sondern und dann selbst eine halbe Stunde zu spät kommen, das geht schon mal gar nicht.
Ist Messi denn eine Krankheit oder eine Störung? Ist das behandelbar?
Ja, in den meisten Fällen sind da ziemlich starke Kindheitserlebnisse dahinter, die aufgearbeitet werden können oder bearbeitet werden können. Und dann ist das also auch wieder normalisierbar.
Wir hatten eben eine Anruferin, die anonym bleiben wollte, aber auch dann doch nicht auf die Antenne gehen wollte, weil sie vielleicht doch dachte, dass ihre Stimme erkannt wird. Aber Frage an unsere Expertin Heike Hagenau, Ordnungstrainerin aus Saarbrücken. Die Dame hat einen Bruder, der schon etwas älter ist, der ist ein Messi, und sie fragt, ob Angehörige da was tun können.
Ja, Angehörige können etwas tun. Sie können vor allem den Menschen dahinter sehen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht nur die Gegenstände sieht, die dann den Blick auf den Menschen verstellen, sondern es ist immer noch ein Mensch da. Und der braucht Hilfe. Vielleicht kann er diese Hilfe schon annehmen, aber es wäre nicht gut, wenn die Verwandtschaft Druck ausübt oder vielleicht sogar in einem blinden Aktionismus für den Menschen aufräumt. Denn dieses sich zustellen mit zu viel Sachen, also ob das jetzt nur gesammelt ist oder ob es jetzt wirklich dahin geht, dass man auch unbrauchbare Gegenstände anhäuft, also sich quasi vermüllt,
dann... Ja. Das ist dann zu schwierig, dann das an die ranzukommen. Ist das überhaupt möglich, an so einen Messi ranzukommen?
Also er muss selber sagen, dass er Hilfe braucht. Das ist das Wichtige. Denn wenn nur die anderen auf ihn einreden, das nützt nichts.
Also im Grunde wie bei einem Alkoholiker.
Richtig, ja. Also ich denke, es gibt ja auch, genau wie nach dem Prinzip der anonymen Alkoholiker, gibt es die anonymen Messis. Es gibt Selbsthilfegruppen, in denen sich auch die Verwandte Hilfe und Rat holen kann.
Ach, das ist interessant. Das heißt, es gibt auch Gruppen für Angehörige von Messis.
Es gibt auch Gruppen für Angehörige, aber meines Wissens im Saarland nicht. Es gibt im Saarland, in Saarbrücken, gibt es auf alle Fälle eine Gruppe bei der KIS. Dort kann man das erfragen. Bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Saarland gibt es eine Gruppe der anonymen Messis. Und so viel ich weiß, ist dieser Einzugsbereich für diese Gruppe, also das ist Dreiländereck, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die einzige Gruppe, die hier von Luxemburg-Stadt bis Pirmasens existiert. Ja.
Bei den Messis gibt es Sammler und Vermüller. Können Sie das mal erläutern?
Ja, also ein Sammler würde ja sagen, er sammelt etwas und er sammelt das in guter Struktur. Er findet auch die Sachen in seiner Sammlung. Er hat einfach nur sehr, sehr viel. Möglicherweise ist das auch nicht für jeden von Wert, aber für den, der es gesammelt hat, der würde sagen, aus diesen vielen Holzbrettern kann ich noch ganz viel machen. Und wenn ich also jetzt ein neues Projekt angehe und ein Regal schreinern möchte, dann weiß ich habe dafür genug Material.
Ja, das würde man gerade im Saarland bei den vielen Hobbyhandwerkern, Halbprofis ja auch noch verstehen. Aber wenn ein Sammler so eine ganz hübsche Sammlung hat, so in Größenordnung eines Schlafzimmers mit leeren, abgegessenen Joghurtbechern, das ist dann krankhaft.
Das ist dann schon eher schwierig und da würde ich auch eher eine Störung hinter vermuten als einen normalen Sammeltrieb.
Das wäre dann ein Vermüller auch.
Ja, das denke ich auch. Denn es ist in den Augen der meisten Leute Müll, was da gesammelt wird. Auch wenn ein gewisses Kontingent an Joghurtbechern vielleicht benötigt wird, um im Frühjahr irgendwelche Anzuchten zu machen für den Garten. Aber dann brauche ich wirklich nur meine 20 Becher, aber eben kein ganzes Zimmer.
Und für die anderen 800 gibt es ja auch gelbe Säcke.
Richtig.
Es gibt aber ein neues Phänomen. Berufstätige sind oft super gekleidet. Eine Chefsekretärin bei dem Herrn Generaldirektor auf Stöckelschuh, das feinste Parfum, perfekt geschminkt und daheim vermüllt. Wie erklärt sich das?
Ja, also vielfach sind diese Leute alleinstehend und haben also wenig Kontakt mit anderen, finden ihren Beruf ganz wichtig, sind da perfekt. Sie würden in diesem Büro alles an seiner Stelle finden. Aber die Kraft dieses Menschen ist dann im Beruf schon erschöpft und die Chefsekretärin hat zu Hause eben keine Kraft mehr, sich noch um ihre eigenen Sachen zu kümmern. Keine Kraft oder vielleicht ist es ihr auch nicht so viel wert.
Vielleicht fehlt auch einfach die soziale Kontrolle, zunehmende Kinderlose und Singlegesellschaft.
Ganz bestimmt. Also ich denke, auf dem Land bei uns ist das viel weniger ein Problem als in der Stadt.
Oh, da könnte es ja sein, dass der Pastor, der Apotheker oder der Vereinsvorsitzende mal plötzlich vor der Tür steht, ne?
Ganz genau. Also gerade auf dem Land ist es so, dass man immer mal sich gegenseitig besucht. Und wenn da einer die Türe immer nur ein bisschen aufmacht und sagt, ach, ich habe jetzt gerade keine Zeit, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da vielleicht nicht ganz alles in Ordnung ist.
Weil die Tür wegen eines Berges von Pizzakartons gar nicht mehr aufgeht.
Möglicherweise.
Ordnung, Chaos, Messi, unser Thema heute in SR1 Abendrot. Zu Gast ist Heike Hagenau aus Saarbrücken. Sie ist Ordnungstrainerin und gelernt hat sie Diplom-Bibliothekarin. Und von daher kommt wohl auch die Begeisterung für das Thema. Alles ganz ordentlich, die Bücher im Regal. Und das finde ich auch wirklich gut. Eben haben wir beschlossen, dass wir jetzt in dieser Runde über Chaos im Kopf reden. Und was das bedeutet, wenn man das beseitigt. Was bedeutet das denn?
Ja, wenn ich über meine Dinge im Kopf, die da sehr durcheinander gehen, im Klaren werde, also ein etwas klarer werde, dann habe ich auch die Kraft, nach außen hin aufzuräumen. Genauso ist es auch umgekehrt, wenn ich aufräume und schon mal einen kleinen Ecken in meiner Wohnung in Ordnung gebracht habe, mich da vom Auge her drauf ausruhen kann, vielleicht sogar das Bett gemacht habe, das sind schon mal 2 Quadratmeter aufgeräumte Fläche, mehr als 2 Quadratmeter meistens, dann kann ich auch im Kopf wieder klarer werden. Also dieses Chaos im Kopf und Chaos im Äußeren bedingt sich gegenseitig und lässt sich auch eben gegenseitig auflösen.
Also ist es so, wenn ich mein Wohnzimmer aufgeräumt habe oder nur, ich denke jetzt gerade an das Bild mit dem Bett, also das Bett ist eben nicht irgendwie durcheinander oder vielleicht noch die trockene Wäsche oder sogar die Schmutzwäsche, alles schön durcheinander, damit es alles gleich wieder stinkt, ne? Ich kenne das so von zu Hause von meinen Söhnen. Also wenn das Bett schön glatt ist, ja, dann beruhigt das Auge.
Ganz genau, eine Tagesdecke vielleicht noch drüber und 2, 3 Kissen verteilt, dann lädt es ein, dass jemand anders darauf auch Platz nimmt. Ich verrate Ihnen, wenn Ihre Söhne Freundinnen haben, dann wird es mit Sicherheit besser werden.
Kann ich bestätigen. Immer wenn Damenbesuch ist, dann ist das weitestgehend picobello.
Wunderbar.
Ja, und könnte man sagen, Ordnung braucht Struktur, um zu sagen, das Glatte, dann auch im Regal die Bücher gerade und nicht die Stapel der DVDs irgendwie neben dem Fernseher, sondern irgendwie eine fast eine zen-buddhistische Ordnung herstellen, so ein bisschen die Richtung alles glatt und klar, gerade und dann beruhigt es und dann kommt auch das Chaos im Kopf, positives Futter.
Ja, ganz genau, so ist es.
Ja, kann man denn dieses, wenn man ein ganz furchtbarer Messi ist, überhaupt lernen? Wie kriegt man das dann in die Birne, wenn man nun völlig durcheinander ist?
Also nehmen wir doch auch nochmal das Beispiel mit dem Bett machen. Viele Leute sagen, ach, brauche ich ja nicht zu machen, dann falle ich ja heute Abend wieder rein. Es ist aber schon ein kleiner Anfang, ein gemachtes Bett. Wenn ich das mir für einige Zeit vornehme und mich jeden Morgen daran erinnere, vielleicht habe ich sogar einen Klebezettel an meinem Spiegel im Bad, Bett machen, dann braucht es eine gewisse Zeit und die Psychologen haben das untersucht. Es dauert nämlich genau 21 Tage, bis so ein neuer Modus im Gehirn abgespeichert ist.
Da muss ich nur mal fragen. Also wenn ich mir vornehme, das Bad ist nach der Dusche und bevor ich zur Arbeit gehe oder das Haus verlasse, aufgeräumt. Das muss ich 21 Tage lang ohne Unterbrechung machen, damit es oben abgespeichert ist?
Ganz genau. Wir brauchen diese 21 Wiederholungen, bis das im Gehirn abgespeichert ist als normale Prozedur. Ich denke, Sie putzen sich die Zähne nach dem Frühstück und das ist ja auch ein Modus, den Sie über eine gewisse Zeit eingearbeitet haben und jetzt ist er da. Sie brauchen gar nicht mehr nachzudenken. Und so ist das auch mit dem Lüften, Betten machen, fertig.
Ist das eine Erkenntnis meiner Gesprächspartnerin Heike Hagenau oder ist das ganz große Wissenschaft?
Das ist ganz große Wissenschaft. Das haben also Neurophysiologen herausbekommen und es ist wirklich in der Fachliteratur unter 21-Tage-Regel abgespeichert.
Ab morgen bei mir nur noch alles 21 Tage am Stück. Ordnung, Chaos, Messi, unser Thema im Talk heute im Gespräch mit Heike Hagenau aus Saarbrücken. Und gleich noch eine Abschlussrunde. Frau Hagenau, vielen Dank für die vielen, vielen Tipps und Anekdoten und ja, wie man besser, ordentlicher durchs Leben kommt. Sie machen Seminare für Gruppen, ja? Erzählen Sie doch mal.
Ja, ich halte Vorträge zu vielen Bereichen der Ordnung, ob es jetzt die Bücherlese ist, da geht es darum, wie man sich von seinen Büchern trennen kann, oder alles im grünen Bereich, das ist Ordnung in Haus, Hof und Garten. Aber es sind auch Seminare dabei zum Selbstmanagement oder das klassische Papiermanagement-Seminar, wo man einfach ein paar neue Tipps bekommt, wie man seine Papiere gut ordnen kann. Denn manchmal mangelt es auch einfach an der Kenntnis der Materialien und das kann man da sehr gut einfach mal vorgeführt bekommen. Was man davon übernimmt, bleibt ja einem selbst überlassen.
Sie coachen aber auch Einzelpersonen. Was sind das? Sind das Büro, Hengste oder Studenten?
Es ist von Studierenden bis zu Leuten, die in den Ruhestand gehen und ein aufgeräumtes Büro hinterlassen wollen für ihren Nachfolger oder sich vielleicht einen Teil des Büros mit nach Hause nehmen möchten. Aber es sind Menschen wie du und ich und es sind Kinderzimmer, wie wir sie alle kennen, und es sind Keller, die vollgestellt sind, in denen ein frischer Wind durchblasen.
Sind das Leute, die schon völlig verzweifelt sind oder die alles nur noch ein bisschen besser machen wollen?
Sowohl als auch. Also es gibt bestimmt Leute, denen sagt man, na hör mal, du brauchst doch jetzt keinen, der dir dabei hilft, das kann man doch alleine machen oder so schlimm sieht's bei dir doch gar nicht aus. Aber sie möchten noch das Tüpfelchen auf dem I haben, das bekommen sie. Oder es sind Leute, die jetzt das erste Mal hören, was, da gibt es jemanden, der hilft mir, Ordnung zu machen, das ist ja ganz wunderbar, und fangen dann an, ihren Leidensdruck jetzt endlich abzubauen.
Ja, und wer mehr wissen will über die Arbeit von Heike Hagenau, der geht einfach auf ihre Website www.ordnung, nicht ist das halbe Leben, sondern ordnung-hagenau.de. Dort gibt's auch Termine, Informationen, wie man sich mit ihr in Verbindung setzen kann. Und noch einmal für alle, die vielleicht Interesse an einer Selbsthilfegruppe haben nach der Sendung, das geht über die KISS. Vielleicht sagen Sie noch mal was kurz zur KISS.
Die KISS ist die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Saarland. Die sitzen in Saarbrücken in der Futterstraße Nummer 27.
Ja, findet man übers Telefon oder übers Internet.
Und dort kann man anrufen und dann bekommt man Kontakt zu den anonymen Messis.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Unser Talk heute Abend, Ordnung, Chaos, Messi, eine sehr interessante Stunde mit der Ordnungstrainerin Heike Hagenau aus Saarbrücken. Mein Name ist Roland Helm und tschüss.
SR1 Europawelle. Abendrot.